Kannstadt, der Mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.
Wie wir die Tore herausgespielt haben, war schon sehr, sehr stark. Von vorne bis nach hinten. Unser Gegenpressing war geil. Heute hat alles funktioniert, die Kulisse mit den Fans, 15.000, 20.000 Fans, war wie ein Heimspiel, so besser ging es nicht. Deswegen, wir hatten eine extra Motivation auch noch für Anjo und den Trainer. Deswegen sind wir umso glücklicher, dass wir diesmal gewonnen haben und nicht wie beim Heimspiel.
Ein perfekter Abend war es für Dennis Undaff und den VfB Stuttgart und ich würde sagen an die 20.000 Fans, die den Samstagabend in Sinsheim verbracht haben und es sich da schön schnuckelig gemacht haben. Ich würde fast sagen, sie haben sich wie zu Hause gefühlt. Philipp Meisel unter anderem, darüber sprechen wir heute.
Gibt es eigentlich einen Bonus dafür, den Hoffenheimer Heim-Zuschauerschnitt so massiv nach oben gedrückt zu haben?
Oder? Das würde mich auch mal interessieren. Ja. Das ist tatsächlich, also ich bin ja da gewesen, kann ich dir gleich ein bisschen was dazu erzählen. Es war echt crazy. Wir haben natürlich nicht nur den Rückblick auf das Spiel am vergangenen Samstag, sondern wir nehmen euch auch nochmal mit rund ums Thema Vereinspolitik, weil da sind wir in der letzten Woche so beim Stand Mittwochnachmittag geblieben. Ich sag's mal vorsichtig, es ist ein bisschen was passiert seitdem.
Geringfügige Änderungen.
Ja, minimal, auch, ja. Minimal. Das versuchen wir für euch einzuordnen, natürlich so gut es geht, haben ein NLZ-Part wie immer, die VfB-Frauen auch in der Sendung und dann doch noch wieder ein bisschen was Sportliches hinten raus, denn es ist Länderspielpause, aber es ist nicht Pause für viele, viele VfB-Akteure und unter anderem für ein Quartett des VfB, das unterwegs ist beim DFB und da schauen wir natürlich auch noch drauf. Philipp, wie war denn Samstagabend?
Der war angenehm, der war durchaus angenehm, bis auf das eine Mal, dass mein Junior weinen musste, ganz, weil er einfach sich erschrocken hat nach dem 1-0, nämlich hat die ganze Familie, die vorm Fernseher saß, inklusive mir, natürlich ob der Schönheit dieses Treffers entsprechende Äußerungen von sich gegeben, sprich gejubelt und das hat der Kleine natürlich überhaupt nicht. Es war ihm einfach zu viel und war ein bisschen schade dann, aber passiert, ist ein kleines Kind, normal. Es war ein Spiel, das ich glaube ich lieber vorm Fernseher gesehen habe, als es im Stadion gesehen hätte. Denn bei solchen Spielen neige ich dazu, in einem gewissen emotionalen Überschwang vielleicht nicht ganz genau so hinzugucken ab einem gewissen Zeitpunkt, sagen wir es mal so. Ja, also
möchtest du sagen, du bist froh, dass du nicht den Kommentar zum Spiel verfassen musstest?
Nein, ich möchte sagen, da hast du natürlich zur Halbzeit 3-4 halbe im und das ist dann halt ein bisschen anders. Ne? Aber ich habe vor ein paar Folgen, ich glaube vor zwei Folgen, die Theorie gebracht, der VfB ist mir zu genügsam. Er ist hier und da, er macht aus seiner Überlegenheit zu wenig. Und das Spiel war genau das, was ich eigentlich sehen möchte, immer. Nämlich, dass du dominant bist von der ersten Minute an. Dass du deinem Gegner keine Luft zum Atmen lässt. Dass du dir Torchancen noch und nöcher erarbeitest. Dass du nicht aufhörst, wenn du eine Führung in der Tasche hast, sondern immer weitermachst. Weiter, weiter, weiter. Klar, du kannst nicht jede Chance machen, hat der VfB ja auch gegen Hoffenheim nicht geschafft, weil eben auch noch ein Torwart mitspielt, beispielsweise bei einer anderen Mannschaft und der hat ein sehr gutes Spiel gemacht, der Kollege Baumann. Aber das war genau das, was ich damals meinte. Hör nicht auf, auch wenn du besser bist, auch wenn du deinen Gegner hingelegt hast, hör nicht auf und genüge dir selbst in diesem Status, sondern versuch immer weiter, 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 weiter. Und das haben sie da gemacht. Und dementsprechend wurde es dann diese Machtdemonstration, über die wir jetzt gerade reden, über die seit dem Wochenende jeder redet, auch jeder, der bisher es nicht mit dem VfB gehalten hat und dieses Spiel gesehen hat, der muss darüber ja diskutiert haben mit seinen Freunden, Familie, Bekanntenkreis, keine Ahnung, selbst ein Arndt Zeigler und Philipp Köster mussten sich nach was weiß ich wie viel Folgen in ihrem Podcast endlich mal über den VfB auslassen, weil diese Performance so heftig ist, dass du nicht drüber hinweggehen kannst.
Es ist genau das passiert, wovon wir sozusagen in der vergangenen Woche schon in Ankündigung gegangen sind, als wir gesagt haben, das Spiel findet um 18.30 Uhr statt. Gefühlt alle, die sich in Deutschland für Fußball interessieren, werden dieses Spiel schauen. Dann die Atmosphäre, ich bin vor Ort gewesen und ich hatte vielleicht 2-3 halbe, aber ich sehe mich trotzdem in der Lage, einige Tage später hinterher das auch nüchtern zu betrachten. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, auch einige Tage später kann ich mich nicht daran erinnern, dass ich so eine Kombination an Auswärtsspiel gehabt habe aus Auswärtsperformance auf und neben dem Platz. Also es gab ja schon oft Spiele, wo der VfB mit tausenden Fans anreist und das Ding fast zu einem Heimspiel macht. Aber dann lief das auf dem Platz normalerweise nicht ganz so optimal. Es gab schon viele Auswärtsspiele, auch gerade in dieser Saison, die der VfB dominant auf dem Platz gestaltet hat und klare Auswärtssiege eingefahren hat. Aber diese Kombination aus Stadionatmosphäre und Performance der Spieler kann mich nicht dran erinnern, dass ich sowas schon mal erlebt habe. Und ich glaube, da geht's einigen so, die da dabei gewesen sind. Das war schon krass. Und
Es gab eine Szene, die ist in einem der Spieltagszusammenfassungen gelaufen. Ich weiß nicht, ob Sportstudio oder Sportschau oder keine Ahnung, ich habe es auf YouTube gesehen, wo du siehst, wie André Kramaric vom Warmlaufen zurückgeht zur Bank und mit offenem Mund einfach nur auf die Tribüne guckt währenddessen.
Ja.
So, ja. Und das sagt eigentlich alles aus. Ja, weil dann, wenn selbst der gegnerische Top-Stürmer, warum auch immer der nicht von Anfang an gespielt hat, einfach so gebannt ist von dem, was da rund um das Spielfeld passiert, dass er gar nicht woanders hinblicken kann. Ja.
Und natürlich der Move auch im Vorfeld zu sagen, alle in Rot, das war natürlich auch insoweit taktisch klug, weil dann wirklich, du hast einfach im Stadion gesehen, wo die Roten waren. Der kleine schnucklige Heimblock hat sich dann versucht, so ein bisschen in Blau und Weiß gemütlich zu machen, aber das hat nicht so ganz funktioniert. Und spätestens als das Spiel dann seinen Lauf nahm, da war dann eh alles vorbei. Also ganz ehrlich, das war schon bock stark. Und die Sache ist die, nicht nur wir beide sehen das so, nicht nur die vielen Fans, die mitgereist sind, nicht nur die vielen Experten, die dann darüber diskutiert haben, sondern auch Sebastian Hoeneß war nach der Partie voll des Lobes. Ich würde sagen, wir hören mal ganz kurz rein, wie er die Partie bewertet.
Ja, ich glaube, die erste Halbzeit gehört zu den besten 45 Minuten, die wir dieses Jahr gezeigt haben. Es ist einfach unglaublich viel aufgegangen, was wir uns vorher vorgenommen haben, waren griffig, aggressiv, gleich im Spiel, haben sehr, sehr viele Torraumsituationen kreiert, hatten viele Chancen, haben relativ wenig zugelassen, gute Struktur auch bei Ballverlust. Und unter dem Strich, glaube ich, geht es 2-0 in Ordnung. Ist okay, für uns natürlich super wichtig, dass wir das Zweite dann auch noch machen, nachdem wir davor noch wirklich ein, zwei richtig gute Situationen haben liegen lassen. Und das war dann am Ende natürlich die Basis für den Sieg, für die zweite Halbzeit, die dann nicht mehr so klar war. Trotzdem hatten wir, denke ich, auch da genug Möglichkeiten, um eventuell sogar vorher schon ein klares Ergebnis zu erzielen. Machen es dann durch Jamie. Dann war das Spiel, denke ich, entschieden. Wurde dann, ist häufig so, ein bisschen offener. Aber unterm Strich Top-Leistung der Jungs. Ja, kann man nicht anders sagen. Wir sind richtig froh, dass wir jetzt so in die Länderspielpause gehen können. Dankeschön.
Soweit Sebastian Hoeneß. Fast schon sehr, sehr kurz für seine Verhältnisse auf der Spieltags-BK nach der Partie. Philipp, wie bewertest du diese erste Hälfte in Sinsheim einordnet? Ist es für dich, so wie viele sagen, auch die beste Hälfte? Oder wo siehst du da beispielsweise die erste Hälfte gegen Leverkusen in der Bundesliga? Wo ordnet sich diese erste Hälfte von Sinsheim für dich ein?
Direkt danach, ja, würde ich sagen. Ich fand die gegen Leverkusen besser, aber auch nur dahingehend, dass halt, dass es eine andere Aussagekraft hat, gegen welchen Gegner du in der Lage bist, so eine Leistung zu bringen. Ja. Mhm. Und Hoffenheim ist nun mal halt eine biedere Mittelfeldtruppe, wenn überhaupt. Und Leverkusen ist halt nicht nur Deutschlands beste, sondern wahrscheinlich aktuell gerade Europas beste Mannschaft. Und du hast sie an die Wand genagelt, ja, 45 Minuten lang. Nichtsdestotrotz, also, du kennst das Gefühl, wenn du ein Spiel siehst und du denkst dir, okay, da muss der Ball jetzt hinkommen. Und er kommt dahin. Traumwand ist sicher, in egal welcher Situation, unter Druck, ohne Druck, durch zwei Mann durch, selbst über Umwege, ja. Ich meine, dieser Abtropfer von Undav vor dem 1-0 ist das beste Beispiel. Jeder, inklusive des letzten Verteidigers von Hoffenheim, der dann da am Ball vorbei grätscht noch, weswegen Milo treffen kann. Aber selbst er wusste, dass der Ball dahin kommt. Aber du kannst es nicht verteidigen. Es geht nicht. Ja. Und das ist so schön mit anzuschauen, wenn dieses Reißbrettartige zum Vorschein kommt. Und denkst, es muss genau so sein. Das ist der Fußball, den noch jeder sehen will und den du dir immer erträumt hast, den du in jeder Taktikschulung, in jedem Anschauvideo, in jeder, was weiß ich, Fußballfibel stehen genau solche Dinger drin. Und das ist in einer Art und Weise gespielt worden, dass du einfach nur einen Hut ziehen kannst. Das ist nicht besser zu machen. Ja? Es ist in diesem Moment nicht besser, Fußball zu spielen. Es geht nicht. Ja, ja. Und das ist wirklich, ich kann nur meinen Hut ziehen, den ich nicht aufhabe.
Die Sache ist die, die beiden Tore in der ersten Hälfte, die waren für sich genommen, waren das kleine Kunstwerke. Das waren kleine Gemälde.
Ja, genau.
Von Anfang an dieses permanente Dreieckspiel. Du siehst, du könntest bei beiden Angriffen, könntest du 5, 6 Standbilder machen, wo du einfach genau schaust, wie die Spieler positioniert sind. Dreieck, Dreieck, noch einer. Jeder Spieler hat 2 Anspieloptionen, entscheidet sich jeweils für die richtige. Dann die Qualität des Zuspiels. Du hast gerade Undavs Assist beim ersten Tor genannt. Das ist, glaube ich, das, was man dann perfekt temperiert nennen würde.
Ja.
Das, also, und das beispielsweise auch, wenn man sich einen Mio in der Szene anschaut, ist ja nicht nur so, dass Undav Sekundenbruchteile vorher weiß, wo Mio stehen wird. Mio weiß auch Sekundenbruchteile vorher, wo dieser Ball hinkommt.
Ja, genau.
Und das ist in seiner Gesamtheit Wahnsinn.
Es gibt noch 2 geile Szenen in diesem Angriff. Einmal der Hackentrick von Gerassi, der quasi den Ball gegen die Laufrichtung legt von allen anderen, um die Situation eigentlich erst aufmacht. Ja. Und dann
Das Händchen von Führich.
Es gibt, ich glaube, der auf Twitter hat das Jens auch die Tage gepostet. Es gibt da ein tolles Zitat von Zlatan Ibrahimovic, der gesagt hat: First I went to the left and he went to the left. Then I went to the right, he went to the right. Then I went to the left again and he went to buy a hot dog. Ja? Und das hat er damals, glaube ich, über ein Duell mit Stéphane Anchon gesagt, den er einfach auf einem Bierdeckel komplett nass gemacht hat. Ja, und genauso war es da auch. Ja, das macht er ja oft, diese, sag ich mal, diesen Hüftwackler, dieses Tänzchen, aber noch eigentlich nie so lange und so provokant wie in dem Fall. Und dass er halt trotzdem mit nur einem schnellen Schritt zur Seite, ich glaube, Kader Zabek war es in dem Fall, einfach komplett, ja, danke, tschüss, geh dir ein Bier holen, ja, und das ist schon ein Träumchen in seiner Gesamtheit, ja, du kannst, wenn du es dir 100 Mal anschaust, findest du wahrscheinlich 100 verschiedene Minisequenzen, die für sich eine halbe Podcast-Folge wert sind, so, ja, und das ist top.
Das ist ein bisschen wie bei Filmen von Christopher Nolan. Die muss man sich, glaube ich, auch irgendwie 100 Mal anschauen, damit man immer irgendwie was Neues entdeckt. Ja, so ist es auch. Und was ich aber an der Stelle, also ich glaube, ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir beide auch in einer Podcast-Folge mal so geschwärmt hätten von dem Spiel und von der Leistung und von Spielzügen. Paar gab es schon, aber in der Form noch nicht, vor allem von der ersten bis zur 90. Minute. Was ich aber, und das ist mir auch noch wichtig zu erwähnen, stark fand, ist, das war komplett dominant vom VfB. Das war ein hochverdienter Sieg, das war in der Höhe verdient, hätte sogar noch höher ausfallen können in meinen Augen. Aber der VfB ist komplett seriös geblieben. Also hat, so ist nie abgehoben, ja, hat nie angefangen, richtig. Hacke, Spitze und nur wenn es dem Ziel taugt. Aber der VfB hat nicht angefangen, irgendwie den Gegner zu verhöhnen oder irgendwie.
War gar nicht notwendig.
Genau.
Das ist ja das. Wenn du so, das ist das, die pure, schiere Dominanz, die sich da ausgedrückt hat, die macht es unnötig, den Gegner noch zu verhöhnen, denn sie spricht ja für sich. Sie braucht es nicht noch, ja. Und das zeigt dann auch wieder ein Stück weit den Charakter dieser Truppe, weil andere Truppen, die machen das, ja.
Genau.
Und machen dadurch eigentlich ihre eigene Leistung kleiner. Nicht den Gegner, was sie eigentlich wollen, ja, dadurch, dass sie ihn verhöhnen. Aber sie machen eigentlich sich kleiner, weil es eben sinnbildlich für den Charakter der jeweiligen Mannschaft steht. Macht man sowas oder macht man es eben nicht? Ja, und deswegen auch wieder, das dritte Mal jetzt, Chapeau, ja, Hut ab hier.
Diese Mannschaft hat einfach Bock, Fußball zu spielen. Und mittlerweile hat sie sich so einen Status erarbeitet, auch deutschlandweit, dass die Gegner schon wissen, was sie eigentlich erwartet. Aber wenn der VfB das seriös runterspielt, eigentlich wenig dagegen machen können. Ja, also wir reden jetzt nicht von den Leverkusens und Bayerns, aber wir reden von all dem ab Platz 7 abwärts, würde ich mal sagen, in der Liga. Wenn der VfB das auf den Platz bringt und deswegen, ich nehme es jetzt schon vorweg, auch wenn wir erst nächste Woche drüber reden, bin ich sehr gespannt auf das Heidenheim-Spiel, weil es die nächste Chance zur Revanche sein wird. Vielleicht auch zu zeigen, inwieweit bist du da weiter als noch in der Hinrunde, als du gegen solche Gegner nicht das gezeigt hast, was du kannst. Das zeigt halt für mich, dass der VfB mittlerweile da komplett angekommen ist. Und auch in der Außendarstellung, also nicht nur tabellarisch mit seinen 56 Punkten, sondern jetzt eben auch mittlerweile, ich glaube, allen klar ist. Ich glaube, jetzt kann keiner mehr negieren, dass der VfB Stuttgart kein Spitzenteam ist, momentan in Deutschland. Und ich glaube, irgendwann mal Beginn in der Rückrunde haben mal welche davon gesprochen, dass der Downfall bald kommt beim VfB. Ich glaube, wir sind mittlerweile eigentlich, der wird in der Form nicht mehr kommen. Es sind noch schwierige Spiele für den VfB. Da kann es auch noch sein, dass die eine oder andere Niederlage passiert, okay, aber der VfB ist so stabil, so gefestigt, so dominant, so spielstark, so leidenschaftlich, dass er absolut zu Recht da steht, wo er steht und da müsste schon viel passieren, dass er da noch irgendwie runterfällt tabellarisch.
Dem ist nichts hinzuzufügen, außer vielleicht, der Mein-VfB-Abschlussbericht.
Der Mein-VfB-Abschlussbericht. Hier gibt's die Zahlen zum Spiel.
Das war mal ein bemerkenswerter Samstagabend. Der VfB Stuttgart hat zum ersten Mal seit 11 Jahren wieder ein Spiel in Hoffenheim für sich entschieden. Hoch überlegen 0-3. Der VfB gewann also wieder zu 0. Mit 8 weißen Westen belegt Nübel nun den 2. Platz in der Liga hinter dem Leverkusener Radetzky. Die Bundesliga listet 3,35 Expected Goals für den VfB und 0,23 für die TSG. Das ist der zweitniedrigste Wert eines VfB-Gegners und der 4. höchste Wert des VfB in der bisherigen Saison. 12 Torschüsse sind der geteilte Höchstwert mit dem 1-1 gegen Leverkusen. Das passenderweise aufgrund der insbesondere starken ersten Halbzeit mit dem Spiel in Hoffenheim verglichen wurde. Die Kraichgauer hatten nur einen, 56% Ballbesitz pro Stuttgart und 393 zu 514 Pässe mit 77 zu 87% Passquote. Alles keine besonderen Werte, wie auch die 117,6 und 116,7 Kilometer Laufleistung. Dafür legten die Schwaben die meisten Sprints in einem Spiel in dieser Saison hin, 266, 10 mehr als die TSG. Mit 103 zu 93 gewann der VfB wie gewohnt etwas mehr Zweikämpfe, 5-6 Ecken und 8-12 begangene Fouls. Die 8 Schüsse von Mio sind geteilter Höchstwert mit Undav gegen eben Leverkusen. Die 18 gewonnenen Zweikämpfe von Guirassy sind ein individueller Top-5-Wert in den 26 Spieltagen der Stuttgarter. In der vergangenen Saison hatte der erste Platz 55 Punkte, der VfB hat nun 56, wäre als Tabellenführer. Mit solch einer Punktzahl zu diesem Zeitpunkt der Saison endeten die Mannschaften zuletzt noch immer in der Top-4. Es ist damit quasi die Champions-League-Garantie für die Schwaben ausgesprochen. Und dabei ist es schon besonders genug, dass man nach 26 Spieltagen festhalten kann, dass der sonst den harten Abschiedskampf gewohnte VfB in dieser Saison nicht mehr tiefer fallen kann als auf Platz 9. Sebastian Hoeneß ist aktuell der beste Stuttgart-Trainer in der Bundesliga-Historie, dies gemessen an den 34 Ligaspielen, die er nun absolviert hat. 69 Punkte holten die Schwaben, ein überragender Schnitt von 2,03 Punkten pro Spiel. Serhou Guirassy und Dennis Undav sind der Stuttgarter Top-Duo, zusammen erzielten sie schon 36 Tore. Nur ein einziges Mal gelang einem VfB-Duo noch mehr Treffer. 1985-86 trafen Jürgen Klinsmann und Karl Allgöwer zusammen 37 Mal. Hier dürfte also in den verbleibenden Spielen ein weiterer Vereinsrekord aufgestellt werden. Dasselbe auch bei den Trios. Führich und Guirassy erzielten zusammen bisher 43 Tore. Den Rekord hält hier niemand Geringeres als das magische Dreieck aus der Saison 1996-97. Bobic, Elber und Balakow erzielten 49 Tore. Auch dieser Rekord dürfte noch wackeln. Je nachdem, wo man schaut, waren es 16.000 bis 17.000 VfB-Fans beim Heimspiel in Hoffenheim, die für eine atemberaubende Kulisse sorgten. Damit nehmen die Anhänger des VfB Stuttgart nun den ersten Platz in der Bundesliga-Auswärtsfahrertabelle ein. Im Schnitt folgen dem VfB 5.300 bis 5.500 Fans pro Auswärtsspiel.
Ich habe geübt, Christian. Ich habe geübt.
Gut, ja, ich habe es gemerkt. Ja, stark.
Sehr gut. Was ich gern noch ergänzen würde, wäre der Umstand, dass ich nicht gedacht habe, dass Jamie Leveling 3 Tore und 3 Vorlagen in seinen bisherigen Auftritten beisteuern könnte in dieser Mannschaft. Dafür habe ich ihn nicht für gut genug gehalten, gebe ich ganz offen zu. Und revidiere das jetzt, denn er hat es geschafft und er hat vor allem in den letzten Wochen, glaube ich, eine Leistungssteigerung hingelegt, die er auch schon sich alleine dadurch ausdrückt, dass er mittlerweile der 12. Mann ist, wenn man so möchte. Also immer eigentlich der erste Einwechselspieler, der kommt. Er hat einen Silas komplett ich will nicht sagen vergessen gemacht, aber auf eine Position in der Rotation verdrängt, die dem mit Sicherheit nicht schmeckt, dem Kollegen Katompa. Ja. Das hätte ich so nicht gedacht und ich war ja schon fast so weit, wie viele Spötter da draußen zu fragen, ob jemand schon mal jemals Leo Neugebauer und Jamie Leveling gleichzeitig in einem Raum gesehen hat, ja, denn das war schon sehr viel Athletik und sehr wenig sonst, was da am Anfang zu sehen war. Mittlerweile scored er in beständigem, beständigem Rhythmus und das ist wirklich gut. Gefällt mir und bin gespannt, ob sich das dann im Sommer auch beispielsweise in einer möglichen Transfer-Thematik irgendwie ausdrückt. Denn er ist ja nur ausgeliehen für ein Jahr vom 1. FC Union Berlin. Es gibt, glaube ich, eine Kaufoption. Und wenn man weiß, dass der VfB in die Kaderbreite investieren muss, muss er ja, wenn er international spielt, haben wir auch schon drüber gesprochen, dann wäre Leveling vielleicht ein Kandidat, der dann doch hier in den Planungen in der kommenden Saison eine größere Rolle spielt, als man es vielleicht angenommen hätte vor noch 5 Monaten.
Ja, finde ich gut, dass du auch den Zeitraum nennst, weil ich finde, Leveling hat so ein bisschen den Führich im Kleinen gemacht. Also aus einer Phase, wo man gemerkt hat, da ist Potenzial, aber er ruft es noch nicht ab. Vor allem ruft er es nicht in den entscheidenden Situationen ab. Er hatte in der Hinrunde einige Spiele und einige Situationen, wo er das Spiel killen kann, wo er den Deckel drauf machen kann, wo er es aber nicht macht, weil irgendwie zu schwacher Abschluss, falsche Entscheidung und, und. Und dann kommt ein Moment wie gegen Leipzig, das macht Klick und plötzlich hat er, weiß nicht, ob du dich da auch noch daran erinnerst, jetzt nicht nur in Sinsheim, sondern auch in der Woche davor, beim Heimspiel gegen Union, dieser Sprint, den er ansetzt und eigentlich auch sogar sich richtig entscheidet, den Ball nochmal quer zu legen, ja, in der Schlussphase.
Vor dem Tor gegen Leipzig hat er exakt dieselbe Situation wie jetzt am Wochenende gegen Hoffenheim und vergurkt ist komplett.
Korrekt. Ja. Korrekt, genau das ist es. Und jetzt kriegt er den Ball auch noch nach dem Standard weitergeleitet. Dennis Undorf hat ihm übrigens auch bei der Auswechslung gesagt, du machst heute einen. Also Dennis Undorf, glaube ich, in jeder Hinsicht prophetisch unterwegs am vergangenen Wochenende.
I'm just a kid with a dream.
Aber ja. Wahnsinn. Und das aber dann eben Leveling, da steht, nach der Ecke den Ball nimmt und sich quasi hinschaut, wo platziere ich das Ding und das Ding unhaltbar reinmacht. Den hätte er in der Hinrunde wahrscheinlich als Rückgabe zu Baumann gespielt und hier macht er einfach das 3-0, macht den Deckel drauf, ist der, der den Deckel drauf macht, das Spiel endgültig unter Dach und Fach bringt. Ja, das ist, also jetzt auch die Tatsache, glaube ich, auch war auch für die Hoffenheimer, um vielleicht ganz kurz einmal den Bogen zu denen zu spannen, muss, glaube ich, auch für die wahnsinnig frustrierend gewesen sein, dass du dann erstens an die Wand gespielt wirst und dann aber noch nach einer Ecke. Das ist das, was mich immer stört, auch früher beim VfB, wenn der VfB gegen spielerisch stärkere Mannschaften verloren hat, sage ich mir immer, ja, dann schlagt uns halt, aber bitte kein Standard-Gegentor, das muss da nicht auch noch sein, so, und dann fällt aber dieses dritte Tor so. Warum? Und
wenn, dann kaufen wir den Standardschützen danach. Ja? Ich kann mich noch erinnern, wie der VfB mal, glaube ich, gegen Carl Zeiss Jena ausgeschieden aus dem Pokal.
Oh, ja. Ja,
Jan Schiemack, direkt das Freistoßtor. Den Schiemack, den holen wir jetzt hier. Das ist gerade so kalt wert.
Ja, das ist genau das. Und ich meine, gut, warum ein Pellegrino Materazzo die beiden in meinen Augen spielstärksten Spieler mit Kramaric und Sko von der Bank bringt und die bei ihm keinen Startplatz haben, muss er wissen. Es muss nicht das Thema des VfB sein. Fand ich trotzdem ein bisschen komisch, weil du dann gesehen hast, plötzlich steht bei denen wenigstens ein oder zwei auf dem Platz, die doch kicken können. Und ein Bayer, so gut er kann, musst du halt ins Spiel bringen, in Szene setzen. Das haben sie gar nicht geschafft, weil sie den Ball nicht gesehen haben. Also ja, das war tatsächlich sehr, sehr, sehr interessant in vielerlei Hinsicht am Samstagabend.
Ich würde sagen, wir haben, glaube ich, jetzt jede Facette zumindest einmal gestreift dieses wunderbaren Auftritts am Samstagabend. Jetzt gehen wir in die Werbung und dann kümmern wir uns mal wenigstens für ein paar Minuten um ein paar Dinge, die nicht ganz so nett anzuschauen und mitzuerleben waren.
Da müssen wir durch. Bis gleich.
Du willst nicht nur jede Woche den Podcast hören, sondern zu jeder Zeit voll über den VfB Stuttgart informiert sein? Mit dem Mein VfB WhatsApp-Kanal bleibst du immer auf Ballhöhe. Werde Teil der Community und erhalte Zugriff auf aktuelle News und Videos. Jetzt bei WhatsApp nach Mein VfB suchen und dem Kanal beitreten.
So, Stichwort Vereinspolitik, Stichwort Machtkampf. Wir haben in der vergangenen Woche mit unserem Kollegen Carlos Ubina so ein bisschen den Stand vom vergangenen Mittwochnachmittag versucht unterzubringen und haben euch ja direkt dann schon vorgewarnt, wenn was passiert, bis der Podcast rausgeht, bitten wir um Entschuldigung und versuchen das dann alles in der Folge darauf einzuordnen. Und nun sind wir hier.
Wir haben sogar noch überlegt, ob wir am Donnerstag nochmal einen Nachdreher einsprechen, haben es dann aber nicht gemacht, weil wir gesagt haben, das würde wiederum nur ein kurzes Zeitfenster abbilden. Deswegen warten wir lieber, bis der größte Rausch sich verzogen hat und machen in der nächsten Woche nochmal.
Warten wir noch drei andere Pressemitteilungen ab,
genau,
und machen dann alles in einem Wisch. Und im Nachhinein hat sich rausgestellt, das war dann auch schon richtig so. Auch hier vorweg direkt der Hinweis, ich weiß ja, dass die Herren Meisel, Ubina, Preis und so weiter, die haben, glaube ich, eine Standleitung an ihrem Handy. Ich hoffe, das kriegt ihr auch irgendwie gezahlt, aber das ist eine andere Geschichte. Jedenfalls, wir sind dran, wir recherchieren. Wir versuchen da euch immer auf dem neuesten Stand zu halten. Ihr lest bei uns nicht nur natürlich die aktuellen Entwicklungen, sondern könnt auch Chronologien nachlesen. Wie kam es eigentlich zu der Situation? Ihr könnt bei uns auch nochmal nachlesen, wie ist denn die Struktur beim VfB? Wie ist das mit EV und AG? Welches Gremium, welche Personen sind wo? Also wenn ihr euch da nochmal einlesen wollt, dann bitte sehr, sehr, sehr gerne bei uns. Wir versuchen euch da so gut wie möglich mitzunehmen. So, ich muss jetzt gucken, dass ich nicht anfangen, irgendwie Marienhof oder GZSZ zu singen, aber ich versuche jetzt einfach mal darzustellen, was bisher geschah. Wir haben ja quasi schon angedeutet, Philipp, dass da mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit eine Reaktion von Klaus Vogt kommen wird nach der Absetzung als Aufsichtsratschef. Das ist dann auch so passiert, nämlich im Lauf des Donnerstagvormittags. Da gab es dann ein Statement des Präsidenten und des Vereinsbeirats, so stand es zumindest obendran tituliert, und sag mal so, da wurden Shots gefeiert, würde, glaube ich, ein Philipp Meisel sagen. Also Klaus Vogt hat sich da sehr, sehr vehement zur Wehr gesetzt.
Das hat er in einer Art und Weise, die ihm taktisch, glaube ich, nicht hilft auf Strecke. Ja. Aber man muss eben sehen, wenn jemand so behandelt wird, wie er behandelt wurde in den letzten Tagen da. Und wenn man so mit einem immerhin von 92% aller Mitglieder gewählten Präsidenten und damit auch Aufsichtsratsvorsitzenden bis dato umgeht, dann kann ich es ein Stück weit verstehen. Es ist nur menschlich. Stell dir ein weitwund geschossenes Tier vor, das irgendwo in die Ecke gedrängt wird. Was macht das? Das kämpft und reagiert mit allem, was man hat, was es hat. Und da geht es dann irgendwann auch mal nicht mehr rational zu, sondern nur noch, es ist einfach Überlebensinstinkt irgendwo. Ja. Und ich meine, wir haben in diesen Tagen versucht, euch, du hast gerade angesprochen, möglichst bestes Bild zu geben. Wir haben wie oft im Team gearbeitet, oder wie immer im Team gearbeitet. Ja. Also auch, das merkt ihr immer dann, wenn in unseren Artikeln 2, 3 Autorennamen dran stehen, dann hat
Jeder mal telefoniert
und nicht jeder geschrieben, ja, sondern oft haben, keine Ahnung, 2 liefern zu, einer schreibt's auf, keine Ahnung, ja. Es waren sehr kurze Nächte, sehr lange Tage. Wir waren nicht immer einer Meinung, ja. Das ist auch vollkommen legitim. Ja, trotzdem trage ich die des Kollegen mit, wenn er zum Beispiel einen Meinungsbeitrag dann veröffentlicht oder wenn der veröffentlicht wird in seinem Namen. Das ist dann so, da muss man auf die Zähne beißen. Ich find's schon schwierig, wie, da bleibe ich auch dabei, wie man mit dem bis dato Aufsichtsratsvorsitzenden umgegangen ist. Die Art und Weise dieser Abberufung, ja, ihr konntet es ja nachlesen.
Ich glaube, das haben wir auch in der vergangenen Woche mit Carlos zusammen auch dargelegt. Das hat ja auch Carlos gesagt, hast du gesagt, da sind wir uns, glaube ich, einig, ja, dass das nicht die feine englische war.
Das ist nicht die feine englische Art, dass glaube, er dann so reagiert, auch nicht, ja.
Genau, ich glaube, worum sich vor allem dreht, das haben wir versucht auch schon anzureißen und ich glaube, darum geht es vor allem auch noch ein Stück weit, auch wenn man sich beispielsweise das Spruchband vor Augen führt, das am Samstag in Sinsheim hing, da ist davon zu sprechen, dass ein Fehler korrigiert werden sollte und die Frage, um die sich vermutlich dreht von dem Ganzen ist sozusagen, wie bindend ist dieses Versprechen, ja, das im Rahmen der Ausgliederung gegeben wurde, dass der Vereinspräsident das auch ist, zugleich Aufsichtsratsvorsitzender
ist. Das ist überhaupt nicht bindend. Haben wir auch schon letzte Woche besprochen. Die Frage, die sich auch stellt, ist, wie rechtlich sicher ist die Abwahl? Mhm. Ja, also wenn die so gelaufen ist, wie wir es jetzt skizziert haben, nach allem, was wir wissen, dann wäre ich da mal vorsichtig, ja, ob das wirklich alles so kommt. Dann die Dame, die jetzt den Vorsitz hat, dieses Gremiums, Interview konnten wir mit ihr führen am Montag, habt ihr alle gelesen, sie sieht sich selbst als Übergangslösung, ja, ja. Kann man so halten.
Auch da der Hinweis übrigens, das Interview auch in voller Länge mit Tanja Gönner.
Ja.
Packen wir euch in die Shownotes, könnt ihr lesen. Ich wäre fast geneigt zu sagen, gönnt euch, aber egal, komm.
Vorsichtig, dünnes Eis.
Ja,
ja, ich meine, du siehst daran, wie isoliert Klaus Vogt ist, quer über alle Gremien hinweg, siehst du daran, dass auch ein Rainer Adrian mittlerweile von ihm abgerückt ist, ja, durch das Statement des Präsidiums am nächsten Tag. Adrian ist ein Mann gewesen, der bisher in all den Jahren immer alles mitging, was Vogt wollte, beziehungsweise in die Richtung, die Vogt wollte. Und er war nicht immer seiner Meinung, er hat es aber trotzdem getan, weil das für die richtige Sache vielleicht hielt. Das tut er jetzt nicht mehr und dann siehst du eigentlich schon mal, wie es um den Kollegen steht. Dann kommt noch der Vorstand, der zur Ruhe und Geschlossenheit aufruft, ja, exakt der Vorstand, übrigens, der den Deal eingefädelt hat mit dem Investor / strategischen Partner, ja, und also genau wissen musste, was er sich und wen er sich da ins Haus holt, ja, dass die anfangen jetzt als Schwanz mit dem Hund zu wählen, auf Deutsch gesagt, das dürfte die Herren nicht überraschen, ja. Also schlussendlich im Endeffekt nur noch gefehlt, dass auch noch die Greenkeeper ein Statement abgeben, ja, oder was weiß ich, aber
der Punkt ist, weißt du, wir und nehmt uns da draußen bitte nicht übel. Die ganze Thematik, die bringt auch natürlich bei uns und in unsere Arbeit so eine Schwere rein. Und wenn wir beide dann mal hier so einen kleinen Karlauer zwischendrin reinhauen, dann bitten wir darum zu entschuldigen. Es ist ein ernstes Thema, aber manchmal muss man solchen Dingen wirklich nur, also kann man ihnen vielleicht auch nur mal mit schlechtem Humor begegnen.
Mir hilft es tatsächlich.
Ja, das glaube ich auch. Das ist gar nicht
despektierlich gemeint. Ja, aber ich meine, was, wenn man Strich ziehen, es bleiben nur Verlierer, Leute. Ja, das kannst du drehen und wenden, wie du willst. Es bleiben nur Verlierer, vor allem zuallererst der Verein als solches. ja, und seine Mitglieder. Du kannst natürlich jetzt anfangen, von Pontius Pilatus das Ganze aufzurollen. Da musst du bis nach 2016 zurückgehen, als es losging mit Ja zum Erfolg und irgendwelchen schrägen Kampagnen und WLAN-Gate und Datenskandal und Moni und Stefan oder was, die da als Kreuzberger Werbegesichter plötzlich Stuttgart verkörpern sollten und.
Es ist die Frage nach der Henne also, und dem Ei. Und wo richtig. Fängst du an, wo hörst du auf? Und
genau.
Deswegen würde ich sagen, lasst uns mal ganz kurz nochmal fokussieren auf das, was jetzt einfach in der vergangenen Woche passiert ist. Du hast es schon angerissen. Also wir hatten das Statement des Präsidenten. Wir hatten dann einen Tag später, hat sich das Präsidium, Rainer Adrian und Christian Riedmüller, zu Wort gemeldet. Wir hatten beide auch schon bei uns im Podcast in den vergangenen Jahren. Und ja. Ich glaube, auch in den Gesprächen konnte man raushören, bei Rainer Adrian sowieso, wie du gerade gesagt hast, dass er eigentlich da immer ein Stück weit, klar, argumentativ hin und wieder mal anders, aber eigentlich eher auf der Seite Vogt steht. Christian Riedmüller hatte einen Präsidentschaftswahlkampf mit Klaus Vogt. Die beiden sind damals, zumindest in dem Zeitraum, sehr, sehr fair miteinander umgegangen. Und auch mit ihm haben wir auch schon, wie gesagt, hier Folgen gehabt. Und dass eben dann eben Adrian und Riedmüller beide von Klaus Vogt in diesem Statement abrücken, das konnte man ganz klar rauslesen. Das heißt, da hat Klaus Vogt ein Stück weit an Unterstützung verloren. Und dann auch noch, das war alles am Freitag, also einen Tag nach Vogt-Stellungnahme, eben nach der Präsidiumsstellungnahme Adrian Riedmüller kam dann eben noch der Vorstand, der zu Ruhe und Geschlossenheit aufruft. Und ich möchte es einmal ganz kurz, ich muss es zitieren, weil ich mir es hier als Bullet Point aufgeschrieben habe.
Ja, bitte,
der vorschlägt, dass eine gremienübergreifende Arbeitsgruppe zur Lösung zukunftsgerichteter Strukturfragen eingesetzt werden soll. Also das ist auch ein bisschen Passierschein A38, klingt aber halt nach dem Motto, also so lese ich zumindest, Philipp, korrigier mich, jetzt reißen wir uns endlich mal alle zusammen, weil sonst passiert genau das, wie du gesagt hast, sonst haben wir nur noch Verlierer am Ende. Und einen Scherbenhaufen.
Das haben wir jetzt schon. Also ich meine, wenn ich nicht mehr weiter weiß, Christian, dann bilde ich was?
Einen Arbeitskreis.
So. Man kann ihn zugutehalten, dem Alex Werle, dem Ruven Kasper und auch dem Thomas Ignazi, dass sie eben als einzige den konstruktiven nach vorne gerichteten Vorschlag gemacht haben.
Ja.
Das ist auch wirklich richtig so und hat sicherlich dazu beigetragen, das Ganze zu befrieden. Wie lange wird sich zeigen? Ja, aber schon jetzt steht als Conclusio, es gibt nur Verlierer in dieser Sache. Zuallererst, wie gesagt, der Verein als solches und damit auch seine Mitglieder. Ja, dass die schon eigentlich seit 2017 nur noch auf dem Papier irgendwas zu melden haben, ist eine Geschichte, die man auch diskutieren kann dabei. Es täte jedenfalls allen gut, sich ein bisschen zurückzunehmen, ja, wieder für und in der Sache zu diskutieren und das nach vorne zu stellen, was wirklich wichtig ist, das ist die Gesamtsituation. Das ist ja das, was auch viele Externe, die jetzt nicht so tief in VfB-Themen drin sind wie du, ich, unsere Hörer, so ratlos zurücklässt da draußen. Wenn du von draußen, von weit draußen, von mir aus Castrop-Rauxel auf den VfB blickst, dann denkst du ja, was ist denn mit denen los? Ja,
die spielen
den erfolgreichsten Fußball seit über einem Jahrzehnt, stehen endlich wieder da, wo sie sich selbst auch so gerne sehen, das völlig zu Recht, und sie haben anscheinend nichts Besseres zu tun, als sich intern komplett zugute zu richten. Ja, jeder macht, gießt nochmal Öl ins Feuer, und das nächste ist, wie kann es sein, auch das fragen sich viele wahrscheinlich, wie kann es sein, dass einer derjenigen Personen, die in dieser nationalen Investoren-Thematik als diejenigen galten, die versucht haben, Mitgliederrechte, das Ganze nochmal irgendwie neu aufrollen, vielleicht nochmal mit einer neuen Abstimmung. Also Vogt war ja einer derjenigen, die als treibende Kraft gesehen wurden in dieser nationalen Thematik, DFL, Investoren und so weiter, von wegen, wollen wir das nicht nochmal irgendwie vielleicht genauer angucken, bevor wir das Finale entscheiden. Dasselbe hat er jetzt quasi gemacht, ja, wenn auch auf eine spezielle Art und Weise, ja, indem man in ihren Einzelheiten sicherlich diskutieren kann. Aber jetzt steht er als Buhmann da. Für ein und dasselbe. Ja, es ist ja auch wieder das zu sagen, hey, Moment mal, diese Porsche-Nummer, so wie die hier gerade läuft, das war vielleicht nicht so gedacht, sollten wir nicht mal versuchen, wenigstens einen Schritt zurückzugehen und das Ganze nochmal irgendwie eingehender betrachten, bevor wir weitermachen oder wie auch immer. Ja, also es sind nur noch Fragezeichen. Fragezeichen und Verlierer, das ist das, was übrig bleibt am Ende. Und schade für den Club, denn er hat eigentlich eine tolle Zukunft vor sich. Alle Parameter passen. Ja, sportlich, personell, auf ganz, ganz vielen Ebenen. Warum also machst du jetzt VfB-Dinge? Warum macht der VfB mal wieder VfB-Dinge? Muss doch einfach nicht sein.
Ja, muss nicht sein. Du hast gesagt, am Ende werden nur Verlierer bei rumkommen. Das ist wahrscheinlich so, aber noch besteht die Möglichkeit, ich würde da nicht ganz die Hoffnung aufgeben, dass zumindest ein Stück weit, es wird keiner unbeschadet irgendwie da aus dem Haus gehen. Das niemals.
Nicht,
aber es besteht für mich noch die Möglichkeit, das eben zu retten, dass das sozusagen so hin zu Deichsel, dass am Ende alle ein Stück weit gesichtswahrend aus der Nummer rauskommen. Ich finde, der Zug ist noch nicht abgefahren und jetzt gilt es aber darum, sich zusammenzureißen. Also ich sag, reißt euch zusammen. Andere sagen, gremienübergreifende Arbeitsgruppe zur Lösung zukunftsgerichteter Strukturfragen. aber das ist die Botschaft, die, denke ich, damit rausgeht. Ja. Philipp, eine letzte Frage, vielleicht noch ein letzter, was ich gerne von dir eingeordnet hätte. Eben dieses Spruchband, ich habe es vorher schon angesprochen, in Sinsheim, das da hing. Ihr habt 2 Wochen Zeit, diesen Fehler zu korrigieren. Wie deutest du das oder was liest du daraus?
Ich deute genauso, wie es da drauf steht. Also die werden sicherlich Antworten verlangen oder gerne hören. Ja, Fanausschuss, Stichwort. Ja, da ist die Gelegenheit gegeben.
Mitgenommen werden.
Genau, es gibt ja auch den Vorschlag in diesem Statement, wenn ich es noch richtig weiß, ein bisschen Überblick verloren, des Vorstands, von wegen man wolle auf die Fans zugehen, dann ist der Fanausschuss genau das richtige Mittel erstmal. Ja, von dort aus wird es weitergetragen. Nichtsdestotrotz gehe ich davon aus, dass man sich bei der sogenannten organisierten Szene in der sogenannten Kurve einen ganz genauen Plan zurechtgelegt hat, was man denn tun wollen wird, wenn eben nichts passiert. Ja, dann wird dieses Heimspiel, und es ist nicht irgendein Heimspiel, sondern es ist das erste seit Umbau mit voller Kappa. Ja, es ist, glaube ich, sogar das 1000.
Es kommen viele Zahlen zusammen.
In der Geschichte des Neckarstadions, wenn man die Kickerspiele mitnimmt, die 36 damals in den 90ern, also Bundesliga-Pflichtspiel, historisches Datum und entsprechender Rahmen. Übrigens, 17:30 Ostersonntag abends.
Wollte ich gerade sagen.
Auch wieder Alleinstellung, also das heißt nur du spielst. Kann ich mir schon vorstellen, dass da eine Protestform gewählt wird, die ein bisschen mehr Aussagekraft hat als nur ein paar hastig zusammengeschusterte Textilfetzen, die man hochhält mit einem Spruch drauf und einer Ansage. Ja, aber ich weiß nichts dazu, ist eine Mutmaßung. Ja, ich gehe schlichtweg davon aus, dass man sich vorbereitet. Hoffe, dass es nicht notwendig sein wird. Hoffe, dass man im Club vor allem in den Entscheidergremien zueinander findet. Ja, und dann, wie du sagst, einen Weg definiert, den alle mitgehen können, um gesichtswahrend aus dieser Nummer rauszukommen und endlich das nach vorne zu stellen, was über allem steht. Und das ist der Club, das ist der VfB Stuttgart von 1893. Egal ob e.V. oder AG.
Amen, Bruder. Das sage ich übrigens auch vor dem Hintergrund, dass eben, du hast es gerade angesprochen, dieses Spiel gegen Heidenheim am Ostersonntag stattfindet. Da bin ich groß geworden, auch mit so Dingen wie Osterfrieden. Ich würde mir wirklich wünschen,
dass... Der Messdiener kommt wieder.
Ja.
Hä? Hast du mir noch einen Schluck Roten mitgebracht?
Leider nein. Aber vielleicht an Ostern mal gucken.
Ja, mit ein bisschen Schinken. Ich wäre offen dafür.
Mit ein bisschen Schinken und Ei. Nein, also wir hoffen, dass das... bis dahin in die richtige Richtung geht, dass wir haben es gerade angesprochen, dass man sich an einen Tisch setzt, idealerweise, dass man sich zusammenreißt. Und dann werden wir das für euch natürlich weiter beobachten. Haben natürlich in der nächsten Woche noch eine Folge vorausschauend auf dieses Heidenheim-Spiel und dann eben natürlich auch in den ganzen nächsten Wochen werden wir das Ding weiter für euch versuchen einzuordnen. Und ja, wie gesagt, ich sag's nochmal an der Stelle, seht's uns nach, wenn wir hin und wieder den einen oder anderen Karlau raushauen müssen. Manchmal ist es anders nicht zu ertragen und deswegen ist es, glaube ich, für uns beide, Philipp, hier auch sowas wie ein Stück weit auch wie soll ich sagen, Verarbeitung des Ganzen, was da so passiert.
Ja, selbstständig, ihr seid live dabei, das ist ganz klar.
Live dabei seid ihr auch gleich mit unserem Jingle.
NLZ News, Neues von den Nachwuchsmannschaften.
So, da sind wir in der Nachwuchsleistungszentrum-Szene, haben wir glaube ich schon lange nicht mehr benutzt, den Begriff, Philipp. Es gab einen Last-Minute-Sieg der U21 gegen den SGV Freiberg. Luan Simnica in der Nachspielzeit zum umjubelten 1:0 Heimsieg.
Ja, ich habe das Spiel vor Ort gesehen, habe einen schönen Frühlingsnachmittag genossen und habe ein Spiel gesehen, das eines dieser Spitzen- oder Top-Spiele, das da nicht hält, was es verspricht, ob seiner Paarung und so weiter. Ja, also es war ja 5. gegen 6. und der VfB hat sich durchgesetzt, aber es war zäh, es war in weiten Teilen ereignisarm. Ja, dann zweite Halbzeit wurde Stuttgart klar besser, hat dann alle paar Minuten mal einen Hochkaräter rausgearbeitet, aber nichts damit anfangen können. Freiberg hatte auch 2-3 gute Möglichkeiten, einmal glaube ich sogar Alu, und konnte halt auch die Bude nicht machen. Und am Ende...
Der sogenannte Lucky Punch.
Richtig.
Ja, ich hab's gewusst.
Luans Lucky Punch, Kopfball von Eckball von rechts sauber eingelaufen und das Ding reintorpediert mit seiner Stirnplatte. So muss man das machen. So macht das Spaß, so bringt das 3 Punkte. Und ich glaube, es war schlussendlich gerechtfertigt. Also wenn man den Chancen, XG, tralala, wenn man das alles mal unter aufaddiert und
strich runterzieht. Aber du sitzt nicht bei Regionalliga-Spielen und rechnest den XG-Wert aus.
Nein, aber man hat ja so ein bisschen auch ein Gefühl, ja, wenn man schon ein paar Fußballspiele gesehen hat, dann kann man, ja.
Das
so
stimmt, ungefähr, das will ich dir nicht absprechen.
Ja, und die Freude war groß. Jetzt, wie gesagt, 4. Tabellenplatz und jetzt steht ein Spiel an, das so einige noch ganz, ganz weit oben auf dem Zettel haben, denn da ist eine Rechnung offen. Ja, 1:8 verliert der VfB 2 normalerweise nicht. Ja, egal gegen wen es geht, außer vielleicht man tritt gegen irgendwie, keine Ahnung, den FC Barcelona an, aber das ist was viele sehr, sehr, sehr noch zeckt und was sie gerne wieder gut machen wollen, jetzt am Freitagabend unter Flutlicht im Waldstadion, heißt es, glaube ich, in Homburg steht die Möglichkeit.
Genau, es war nicht der FC Barcelona, es war der FC Homburg, der dem VfB 2 in der Hinrunde diese Niederlage zugefügt hat. Und wir haben ja mit Markus Fiedler gesprochen vor dem Rückrundstart. Ich glaube A, dass er unter dem Strich mit diesem Start punktetechnisch vor allem auch zufrieden ist. Aber B, und so haben wir ihn ja auch kennengelernt, einer, der sich solche Dinge merkt. Also zum einen hat er sich gemerkt, die Derby-Niederlage gegen die Kickers, da freut er sich, glaube ich, schon sehr drauf auf das Rückspiel. Und die Homburg-Partie hat er sich auch gemerkt. Und ich glaube, da geht es nicht nur dem Trainer so, da geht es auch dem Team so. Und die haben sich was vorgenommen. Freitagabend, 19 Uhr, auswärts in Homburg. Ich glaube, das könnte ein richtig guter Kick werden.
Ich glaube auch, wie gesagt, wer nicht hingehen kann, will oder darf, der kann sich über Leaks in Stream. Der Stream-Night hier. Da gibt's das für 7 € anzuschauen. Pay-Per-View. Dann mal sehen, ob sie wirklich in der Lage sind, nachzulegen, Paroli zu bieten. Ich würde es ihnen wünschen. Und da bin ich mal gespannt, ob die Kickers nochmal federn lassen. Ja, und nochmal jemand ranrücken lassen. Denn immerhin 2 Pünktchen konnte man ein bisschen aufholen. Die Blauen haben da 0-0 gegen Aalen gespielt. Und ja, vielleicht wird es doch noch irgendwie spannend, dann mit dem Derby noch und so weiter. Aber wir werden sehen, wir werden drüber sprechen, wir werden es beobachten.
Hoffenheim 2 mischt auch noch ganz gut mit, ist glaube ich Zweiter, hat den Abstand ein bisschen verkürzt auf die Kickers. Aber wie gesagt, der VfB ist auch da irgendwo. Ach,
und nur noch ein Punkt auf Hoffenheim 2. Also das ist wirklich bis dahin, bis zum zweiten Platz wirklich eng, auch nach unten übrigens. Man kann da ganz schnell mit 2-3 Niederlagen in Folge durchgereicht werden. Aber vielleicht lässt der bisherige Spitzenreiter, der da seit Wochen, Monaten eigentlich alleine seine Kreise zieht, da oben dann doch noch hinten raus ein Türchen aufgehen. Mal schauen.
Letzter Einschub noch zur Regionalliga. Es ist auch deswegen wichtig, dass der VfB 2 sich da jetzt nach oben orientiert hat, endgültig in der Tabelle, weil das nach unten hin richtig undurchsichtig ist. Wenn man sich nämlich in der 3. Liga anschaut, Freiburg 2 wird runtergehen. Der Waldhof kommt wieder in Schwung, aber ist auch noch auf dem Abstiegsplatz. Ja. Das heißt, sollten da aus der 3. Liga 2 Mannschaften absteigen, dann hättest du 2 weitere Absteiger aus der Regionalliga. So, das heißt, es ist gut, dass der VfB da ist, wo er ist. Sagen wir es so.
So ist es. Für U19 und U17 steht noch Pause an. Da sind auch viele Kids unterwegs. Glaube ich, 18 hat man auf der VfB-Seite aufgezählt, die momentan für die verschiedenen Jugendnationalmannschaften unterwegs sind. Und zwar runter bis zu U15, glaube ich, werden sie aufgelistet. Also U19, U17, U16 und U15. Jede Menge los. Darunter Dennis Simon, Florian Heldstern und Tom Walz. Das sind die 3 Stammtorhüter, der, wenn man so möchte, weil er könnte noch U19 spielen. U19, Simon Hellstern, der spielt eigentlich schon U19, ist aber noch 17, kann also DFB U17 spielen. Und Tom Walz ist der DFB U15 Torhüter. Jede Menge Potenzial, das da immer noch schlummert und vielleicht bald einen sogenannten Übergangsmanager beschäftigt. Den will der VfB nämlich installieren, weil einfach immer noch bei all den Bemühungen des NLZs zu wenig oben ankommt. Das will man ändern und möglicherweise ist ein Übergangsmanager, den Stefan Hildebrand sucht und dann auch installiert, eine Lösung, da vorwärts zu kommen in Zukunft.
Ja, weil wenn man sich das anschaut, ich habe jetzt beispielsweise, ich war vorher ein bisschen beim Kicker unterwegs vor unserer Aufnahme, weil ich schauen wollte, wie das U17-Spiel zwischen Deutschland und Kroatien ausgeht, übrigens 3-3. Aber dann habe ich so ein bisschen in der Historie geschaut und da gab es ja schon mal 2015 U17-WM.
Ja.
Achtelfinale Deutschland-Kroatien. Da standen übrigens bei den Kroaten so Leute wie Sosa und Brekalo auf dem Platz. Und bei Deutschland waren es dann so die Passlacks der Nation. Aber einfach mal zu gucken, sozusagen, fast 10 Jahre im Rückblick, was ist eigentlich aus den Spielern geworden? Gibt's die noch? Kennt man die? Haben die eine Karriere hingelegt oder so? Das ist halt nicht immer gegeben, sondern ganz im Gegenteil. Das ist eher, da erzählen wir euch ja nichts Neues, das ist eher die Ausnahme. Und trotzdem ist es einfach schon mal ein Statement, wenn du jetzt hörst, 18 Spieler nominiert und, also man könnte ja meinen, der VfB ist die Torwartmacht Deutschlands, ne? Wenn quasi 3 Torhüter in die jeweiligen Auswahlmannschaften berufen werden, dann zeugt es ja von einer gewissen Qualität. Und ich würde mich dazu sogar reinsteigen und sagen, eben nicht nur individueller Qualität, sondern offenbar auch struktureller Qualität oder Potenzial, das da liegt beim VfB. Und das auszuschöpfen, darum geht's, glaube ich.
Richtig, darum geht's. Und das ist eine Aufgabe. Denn schlussendlich, ich glaube, es gibt nur wenige NLZs, wenn überhaupt eins in Deutschland, die so viel ausgeben dürfen wie der VfB. Jahr für Jahr für Jahr für Jahr für Jahr. Und es muss sich halt irgendwann auch mal refinanzieren. Ja, und das geht zum einen über viele Spiele, die du rausbringst und dann weitergibst, zweite Liga, dritte Liga, aber eben auch über die 2-3 Top Guns pro Jahrgang, die es endlich mal schaffen, sich dauerhaft in diesem Profikader zu etablieren.
Ja, exakt.
Und das wird jetzt nicht einfacher, weil du weißt es selbst, Champions League oder Europa League fordert entsprechende Kader, entsprechende Qualitäten in diesen Kadern. Umso schwieriger wird es wieder für die Youngster, dort Plätze zu bekommen und. Schlussendlich versucht's jeder, wollen es alle. Ob es klappt, wird sich zeigen.
Übrigens, auch da schon mal ein kleiner Vorgriff, aber sollte der VfB tatsächlich Champions League spielen, dann gilt das entsprechend auch für die U19 in der Youth League. Jeder hat diese Saison vielleicht gesehen, was die Mainzer als amtierender deutscher Meister da abgerissen haben, nacheinander Barca und City rausgeworfen, dann im Viertelfinale gegen Porto ausgeschieden. Aber auch das könnten kleine Juniorenfesttage werden, weil du auch da nochmal einfach als Juniorenteam nochmal anders im Fokus bist. Dann werden so Spiele bei The Zone übertragen. Ja. Also auch da einfach das als Chance zu sehen, das ist halt eben ganz, ganz wichtig. Und wie gesagt, in meiner, also für jemanden, der beispielsweise nur die Profis schaut, gibt ja viele Fans, die sich da einfach mit der Bundesliga beschäftigen und nicht ganz immer so, was in den Nachwuchsbereichen los ist. Dafür versuchen wir das ja Woche für Woche sozusagen ein bisschen euch mitzunehmen. Aber denen fällt natürlich auf, dass wir diesen, jenen Namen nennen und von dem dann aber irgendwann nichts mehr zu lesen ist oder irgendwie nach St. Gallen verliehen wird, um es jetzt mal ein bisschen plakativ auszudrücken. Ja. Und dafür zu sorgen, dass das halt wieder mehr beim VfB landet. Ich glaube, das ist die Aufgabe, weil egal mit wem wir von da unten gesprochen haben, auch im Podcast, ob wir früher mit einem Krücken gesprochen haben oder mit Fiedler oder mit Willig oder mit wem auch immer du dich unterhältst, alle sagen, die oberste Prämisse ist, Durchlässigkeit zu schaffen. Und das ist offenbar momentan noch nicht ganz optimal.
Lass uns mal hören, was es Neues aus der Hafenbahnstraße gibt.
Den nächsten Sieg, so viel kann ich dir schon mal sagen.
VfB-Frauen, die Highlights aus der Hafenbahnstraße. Präsentiert vom Brustring-Frauen-Podcast.
Zum Rückrundenbeginn an der Hafenbahnstraße hatte sich niemand geringer als die zweite Mannschaft des Karlsruher Sportclub Mühlburg Phoenix e.V. angekündigt. Gemeinhin auch bekannt als KSC. Unterstützt von 420 zahlenden Zuschauern plus Fritzle waren es aber die Hausherrinnen, die von Anfang an das Spiel machten und richtig Gas gaben. Nach starker Pressing-Vorarbeit von Anja Selensky kam Mandy Islacker in der 15. Minute in Ballbesitz und netzte souverän ein. Der Anfang war gemacht. Trotz mehrheitlichem Ballbesitz taten sich die VfB-Spielerinnen in der Folge etwas schwer, Chancen zu kreieren. Die Zuschauer mussten bis zur 43. Minute auf das nächste Tor des Clubs aus Cannstatt warten. Jessie Knaus konnte nach einer schönen Vorlage von Nadine Geiring durch die gegnerischen Reihen spazieren und auf Leo Kopp ablegen. Diese zog ab und der Ball landete nach einer unglücklichen Weiterleitung durch Marie Buchleiter unhaltbar im Tor der Gäste. Auch in der zweiten Halbzeit ließen sich die Spielerinnen in den weißen Jerseys durch die Badnerinnen nicht den Schneid abkaufen. Mandy Islacker konnte in der 54. Minute sehenswert auf Lauretta Themey ablegen, die von der linken Seite zu einer Bogenlampe ansetzte und den Ball unhaltbar ins rechte obere Eck des KSC-Tors verfrachtete. Dieses traumhafte Tor fand mittlerweile übrigens auch den Weg in die Redaktion der Sportschau als Vorschlag für das Tor des Monats. Warten wir ab und drücken die Daumen. Nach weiteren Chancen war es schließlich Jillian Castor, die sich in der 90. Minute zunächst in der eigenen Hälfte stark durchsetzte, im Strafraum schön durch eine Hackenweiterleitung von Mandy Islacker bedient wurde und einnetzte. Mit 4:0 konnte die Mannschaft von Heiko Gerber die Tabellenspitze in der Oberliga gegenüber dem SC Sand behaupten, der am Wochenende ebenfalls siegreich war. Insgesamt ein zu keiner Zeit gefährdeter Sieg, aber auch hier lagen Licht und Schatten teilweise nah beieinander. Unkonzentriertheiten führten das eine oder andere Mal zu gefährlichen Situationen, die dann aber mangels Qualität des Gegners oder durch eine sichere Schlussfrau nicht zum Tragen kam. Also, es gibt noch Verbesserungspotenzial. Nächsten Sonntag geht es dann um 14 Uhr in Tettnang beim dortigen Tabellensechsten weiter. Also auf nach Tettnang.
Ihr wisst ja, Freitag ab 1 macht jeder seins.
Aber bevor ihr ins Wochenende geht, müsst ihr noch eine Sache erledigen.
Eure Mails checken und den MeinVfB-Newsletter lesen.
Da steht alles drin, was ihr braucht, um rund um die Weiß-Roten mitdiskutieren zu können.
Jetzt sofort abonnieren unter meinvfb.de.
Sechs minus zwei macht vier. Und diese vier, die sind Dennis Undaff, Maximilian Mittelstädt, Chris Führig und
Waldemar Anton.
So sieht's aus. Und warum diese vier dabei sind und nicht doch sechs, lassen wir jetzt mal den Julian erklären.
Ja, auch da generell zum VfB, das ist auch Momentum. Wenn man jetzt vom letzten Jahr ausgeht, dann wären wahrscheinlich keine VfB-Spieler dabei. Dieses Jahr machen sie es einfach sehr, 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 sehr gut. Extrem stabil, viel Spielfreude, sehr viel Selbstvertrauen. Und demnach, bin auch ehrlich, man hätte vom VfB noch zwei, drei weitere einladen können, ohne große Probleme. Wagnermann, Stiller, die machen es alle sehr, sehr gut. Also da gibt es viele Kandidaten, die auch weiterhin im Fokus stehen, die auch nach wie vor die Chance haben, Richtung EM auf den Zug zu springen. Ja, bei Waldemar Anton ist so, er ist einfach ein extrem stabiler Verteidiger mit sehr großen Herzen, sehr großen Emotionen, einer großen Leidensfähigkeit, auch einen guten Offensivdrang, hat immer gute Phasen, wo er andribbelt, liebt aber auch zu verteidigen, ist einer, der sich immer reinwirft in jede Aktion, der allein schon mal seinen Karriereverlauf sieht, ein Spieler ist, der sehr, sehr gut passen wird zu dieser Rolle, der sicherlich nicht immer den Anspruch hegen wird, jedes Spiel von Beginn an zu machen, sondern sich erstmal mit auch der Herausforderrolle zufrieden geben wird, nicht zufrieden geben muss, sondern zufrieden geben wird, deswegen ist er dabei, aber der auf jeden Fall immer Vollgas geben wird im Training und da nie für schlechte Stimmung sorgen wird, sondern Vollgas gibt, weil er sehr glücklich ist und sehr demütig ist, dass er dabei ist und spielt eine sehr gute Saison. Maxi Mittelstädt ist aktuell der stabilste Linksverteidiger der Bundesliga, offensiv extrem gut, defensiv hat er sich unglaublich gesteigert, hat Sebastian mit ihm, glaube ich, sehr viele gute Dinge gemacht. Wir versuchen ja auch immer Dinge mit Werten zu belegen. Er ist auch statistisch gesehen mit Abstand der beste Linksverteidiger aktuell in der Bundesliga und auch statistisch gesehen einer der Top 4 Linksverteidiger der Welt aktuell. Sprich, es ist nicht nur ein subjektiver Eindruck, sondern auch ein objektiv belegbarer durch Daten. Und demnach hat er sich mehr als verdient nach der sehr, sehr, sehr guten Saison bis dato dabei zu sein. Bei Chris Führig haben sie ja schon gesagt, am Ende ist es ein Spieler, der auch nicht sicherlich nicht jedes Spiel von Beginn an machen wird, aber einer, der für 20 Minuten ein extrem guter, wertvoller Spieler sein wird, mit vielen 1 gegen 1 Situationen. Er geht immer ins Dribbling, riskiert viel, hat einen guten Torabschluss. Ihm ist auch egal, wenn er mal 3, 4 Bälle verliert, er probiert es wieder mit einem 1 gegen 1. Es kann ein Dosenöffner sein, wenn wir mal ein Tor brauchen, wenn der Gegner tief steht. So viele Spieler brauchen wir, die Mut haben, die Risiko gehen. Das macht er herausragend gut. Noch dazu ist natürlich auch eine sehr, sehr gute Verbindung mit Maxi Mittelstädt dahinter. Sprich, wenn die beide mal spielen, ist jetzt auch nicht ganz verkehrt. Diese Kombination sieht man jedes Wochenende in der Bundesliga. Und bei Dennis ist es so, dass er natürlich eine große Fähigkeit hat, Räume zu deuten, eine große Fähigkeit hat, sich zwischen Linien freizulaufen, hat auch viele Tore gemacht, hat jetzt eine kleine Verletzung gehabt, aber ist jetzt wieder fit, wurde rangeführt, denkt, dass er am Wochenende wieder beginnen wird und macht es sehr, sehr gut. Ist auch einer der viel unterwegs ist, sehr fleißig ist, der einfach zwischen Linien außergewöhnlich gut ist, einen guten Torriecher hat und immer eine gute Kombination auch mit einer zentralen Spitze, was Torgefahr angeht, sein kann. Und von dem her bin ich auch sehr glücklich, dass er das erste Mal dabei ist.
So eine richtige Erklärung ist es nicht, aber es ist auch nicht so ein richtiges, die Tür ist komplett zu. Ne?
Ganz im Gegenteil, ne? Er sagte ja sogar, es könnte sich möglicherweise zur EM noch was öffnen. Es ist natürlich, also wir reden natürlich nochmal über beispielsweise Wagnermann, Stiller, die eben jetzt nicht Karlsruhe, nominiert sind.
Dübel.
also all die starken VfB-Spieler, die jetzt noch nicht nominiert sind, weil es halt irgendwo doch noch ein paar Bayern-Spieler geben muss im Kader. nein, es ist schon Wahnsinn. Und das war jetzt, wir haben euch tatsächlich bewusst mal die gesamte Antwort von Julian Nagelsmann, dem Bundestrainer, vorgespielt, damit ihr einfach mal hört, wie er so die Gesamtgemengelage rund um den VfB da einordnet. Und wenn jemand, wie er dann eben genau das sagt und das direkt sogar voranführt, ne? Also er sagt nicht direkt, ich habe den und den und den nominiert, sondern er stellt quasi voran, Ich hätte übrigens noch mehr nominieren können. Das, finde ich, zeigt auch schon die Denke von Julian Nagelsmann. Er guckt sich, glaube ich, die Spiele des VfB da schon ganz genau an. Und ich sag mal, die Kollegen, die vielleicht gerade auf der Sechserposition unterwegs sind oder auf der Rechtsverteidigerposition oder so, die sollten vielleicht jetzt gegen Frankreich und die Niederlande performen, weil da gibt es andere, die scharren mit den Hufen.
Was ich ein bisschen schräg finde, seit diese Kader-Nominierung draußen ist, jedes Medium, das von sich selbst auch gerne behauptet, es wäre ein sogenanntes Leid, ja, ergeht sich in irgendwelchen Analysen dieser Pressekonferenz, dieser Nominierung, dieses Kaders, genauso wie wir jetzt auch, stellt Startelfen auf, potenzielle, wie wir das manchmal auch tun, wenn der VfB spielt. Nicht einer, egal ob Spiegel, Süddeutsche, Fokus, Welt, Kicker, nicht einer dieser Startformation taucht auch nur ein VfB-Spieler auf.
Das zeigt, wie, ich würde daraus sozusagen auch den Kollegen irgendwie gar keinen Strick draus drehen, aber das zeigt eigentlich, wie verkrustet.
So will ich es gar nicht verstanden.
Ganz im Gegenteil, ne? Sondern ich glaube, es zeigt, wie verkrustet oder wie festgefahren das Bild der deutschen Nationalmannschaft in den letzten Jahren ist, dass man gar nicht überhaupt in Erwägung zieht, dass Julian Nagelsmann einen dieser vier möglicherweise von Beginn an in Lyon bringen könnte.
Genau. Und es zeigt noch etwas, ja? Es zeigt, dass Nagelsmann alles richtig macht. Finde ich persönlich.
Finde ich auch.
Weil wenn dir so viel Skepsis entgegenschlägt, so viel Ungläubigkeit, so viel, das kann er doch nicht wirklich machen, dann sagt das ja eigentlich nur eine Sache aus, du hast nichts zu verlieren. Ja, und deswegen verstehe ich diese Nominierung auch, nicht nur dieses VfB-Blocks, sondern auch mehrere andere Spieler, Beste zum Beispiel, ja, ist auch so ein Fall. Nagelsmann setzt auf Form, das ist alles, was er macht. Das ist doch durchaus legitim. Und er setzt auf Spieler, die unverbraucht sind, die noch nicht verbrannt sind, die nicht die üblichen Goretzkas und Schlotterbecks und Süles und tralala die entsprechende Diskussion mit sich bringen. Das macht er alles nicht. Er setzt einfach nur auf Form, Stärke.
Leistungsprinzip.
Und das ist doch logisch, wenn ich jetzt, du kannst es natürlich doch genauso machen wie die letzten Jahre in allen Turnieren davor auch. Du nominierst die ewig gleichen Leute. Ja, groß, Klammer auf, groß, Klammer zu, lass mal weg. Ja, aber alle anderen. Dann hast du was? Du hast nachher wieder dieselbe Diskussion, wenn du versagt hast. Wenn du wieder mal nur die Gruppenphase gerade so mit Ach und Krach überlebt hast, doch nicht mal das. Ja, guck mal, die Versager, hat doch jeder von vornherein gewusst. So. Genau das nimmst du jetzt weg. Denn mit so einer Truppe anzutreten, mit so viel frischen Leuten, mit so viel Esprit, Unverbrauchtheit und Formstärke, hast du nichts zu verlieren. Du kannst also was?
Nur gewinnen.
So, Christian.
Und das ist übrigens genau das, was Jogi Löw in seiner letzten Phase seiner Ägide beim DFB halt einfach verpasst hat. Diesen Sprung hat er verpasst. Irgendwann, ich will nicht sagen Tabula Rasa zu machen, aber sich sozusagen von Spielern, auch verdienten Spielern zu verabschieden, zu bedanken, zu sagen, pass auf, das war's, aber ich muss jetzt ein bisschen neuen Wind reinbringen. Er hat dann halt zu lange denen vertraut, die dann auch 2014 den Titel geholt haben oder die, wie ich finde, übrigens 2010 den viel geileren Fußball gespielt haben. Aber irgendwann schmorte das so in seinem eigenen Saft, so 2016, 2018, 2021, kein Wunder, dass da keine, dass 18, 21, 22 keine Ergebnisse mehr kamen.
Ist ja oft so im Erfolg. Kannst du dich noch erinnern an diese Debatte damals rund um die Zeit nach der EM 96? Da hat es auch jahrelang ging genau dasselbe, nämlich nichts. Dann kam irgendwann mal hervorverlangt, wir müssen hier mal NLZs machen und so ein Zeug. Und dann gab es plötzlich erstmal strukturelle Nachwuchsförderung, worauf das ein oder andere Erfolgsthema der nächsten Jahre und Jahrzehnte basiert. Ja?
Kann mich daran erinnern, da gab es 98 dann ein Viertelfinale, wo Lothar Matthäus wurde ja für die WM 98 zurückgeholt und ich möchte jetzt nicht auf dieses Spiel.
Nein, was ich sagen möchte, ist, du hast immer solche Zirkel. Ja, man
Turnusse.
Dinge wiederholen sich. Leider kann man vorher auch bei unserer Thematik rund um diese vereinspolitischen Themen ist dasselbe. Ja, es wiederholt sich halt immer und immer und immer wieder. Und so ist es da auch. Jetzt geht man den Weg des Wagnisses und ich will nicht sagen, ich feiere es, aber ich kann es komplett verstehen, was Nagelsmann da macht. Wenn es nachher schief geht, geht schief, ist ja keiner böse. Und wenn es klappt, bist du der Chef.
Guck, dann nehme ich dir das ab. Ich sag nämlich, ich feiere es. Weil ich finde, genau das braucht's. Julian Nagelsmann hat auch sehr schnell gemerkt, auch nach der USA-Reise, aber dann jetzt vor allem dann auch diese Kicks, die es dann auch schon hier dann noch gab, dass es so nicht weitergeht. Und ich bin froh, dass also ein Stück weit, ich will nicht sagen, ich fühle mich bestätigt, aber ich bin dann noch froh, dass ich nicht offenbar der Einzige bin, der Dinge sieht, wie in der vergangenen Woche, als ich mein Waldi Hartmann-Moment hatte, wie mir so schön gesagt wurde, und gesagt habe, Schlotterbeck und Süle kicken nur Rotz zusammen. Aber es ist halt so. Und ich meine, jetzt siehst du ja, vielleicht stachelt es ja die Dortmunder wieder ein Stück weit auf, wieder mehr Leistung zu bringen. So, das muss ja dann eine Motivation sein. Aber Julian Nagelsmann hat schlicht und ergreifend diesen Kader, wie ich finde, genauso, also ich hätte es nicht anders gemacht, weil einfach das Leistungsprinzip, und das ist das, was für mich immer vorne dran steht, das lebt er. Und ich weiß, es gibt natürlich auch die einen oder anderen Kommentare, was, glaube ich, unser Sportchef Dirk Preis hat, glaube ich, sowas gesagt, wie nach dem Motto, diesem Kader hättest du irgendwie vor zwei Jahren noch gehobenes Zweitliganiveau zugetraut. Ja, aber es stimmt ja ein Stück weit. Ne? Ja. Wer hat diese Spieler vor zwei Jahren so auf dem Schirm gehabt? Mittelstädt, Beste, Fürich, wer hätte das gedacht?
Undav. Deswegen sind sie ja so unverbraucht. Deswegen machen sie ja so, können sie so Spaß machen. Deswegen, wir haben letzte Woche darüber gesprochen, was ein Undav dieser Mannschaft bringen kann, allein vor dem Mikro, ohne dass er auf dem Platz steht. Podolski-Vergleiche gezogen. Jetzt muss der hat nicht mal einen Ton gesagt und hat es schon geschafft. Nämlich mit seinem Pulli.
So.
Ja, läuft da ein, I'm just a kid with a dream. Ich meine, Alter, das muss doch jeder, du kannst diesen Typen nicht nicht gut finden. Das geht nicht. Es ist absolut ausgeschlossen.
Ja? Schön, dass du es mir wegnimmst, weil genau das wollte ich sagen. Genau das ist die Quintessenz aus allem. Du kannst sachlich darüber diskutieren, ist Name XY richtig oder falsch? Ist das okay? Ist das nicht okay? Hättest du lieber noch einen Dortmunder mehr oder einen Bayern-Spieler weniger gehabt? Egal. Aber genau dieser Auftritt von Dennis Undav, ich habe dieses Bild gesehen am Montag, das lief über die Agenturen ein, ich habe das Bild gesehen und ich hatte instant Grinsen im Gesicht, weil ich mir gedacht habe, genau das ist es.
Nur noch gefällt mir dann mit so einer Schultüte im Arm.
Ja, genau, aber I'm just a kid with a dream. Julian Nagelsmann hat nicht nur sozusagen da ein Stück weit ausgemistet, aber er hat auch frische Charaktere reingeholt, auch wenn du hörst, wie Niklas Beste mit glänzenden Augen erzählt, ey, ich habe früher 2006 mit Deutschland angefeuert, mit Deutschlandfarben auf der Wange und hab dem Team zugejubelt und jetzt bin ich da Teil davon. Das heißt, es geht einfach auch darum, Spieler zu holen, für die das was bedeutet, für die es nicht irgendwie Business as usual ist. Es gibt Spieler, gerade, und ich sag's jetzt ein letztes Mal, aber wir sind ja hier unter VfB-Leuten, gerade wenn ich diesen Bayern-Dortmund-Saft der letzten Jahre sehe, für all die Hummels und Gnabrys und Kimmichs, für die es eigentlich am Ende gar keinen Unterschied mehr macht, ob sie gerade ein Vereinstrikot oder ein Deutschland-Trikot tragen. Das hat für die am Ende gar keinen Unterschied mehr gemacht. Und dementsprechend waren die Leistungen. Hast du jetzt Spieler, für die es was Besonderes ist, sich dieses Trikot anzuziehen? Und genau darum geht's. Und das ist das, was Julian Nagelsmann ein Stück weit zumindest mit dem Kader versucht, wieder reinzubringen. And I think that's beautiful.
Ich habe ja letzte Woche scherzhaft mit einem Zwinker-Zwinker-Smiley, den ich zwar nicht ausgedrückt habe, aber den hoffentlich jeder gehört hat, gesagt, hast du die zwei richtigen Aufbaugegner ausgesucht, ja, die du jetzt spielst. Ja. Aber ich stehe dazu, ich bleib dabei. Das sind gute Tests gegen gute Gegner, weil was du drauf hast, siehst du in solchen Spielen. Nicht, wenn du San Marino 9-1 wegbügelst. Ja. Das ist einfach Quatsch. Das sind Spiele, die geben dir richtig Aufschluss. Das sind Spiele auch gegen Mannschaften, die ebenfalls Jungs in ihren Reihen haben, die richtig Bock haben zu kicken und das auch können. Ja. Und selbst wenn es zwei Niederlagen setzt, hast du daraus einen unfassbaren Mehrwert für die mindestens drei Spiele, die danach noch kommen, als du den hättest, wenn du, wie gesagt, tut mir leid für San Marino, aber eben irgendwelche Kleinen dieser FIFA-Welt zu einem Testspieltänzchen einlädst und die dann einfach wegmachst, das hat ja keinen Sinn. Ja?
Zumal ja die
insofern,
Gegner...
Bin ich sehr gespannt. Was ja. Ich werde zum ersten Mal seit Jahren tatsächlich diese Spiele schauen. Ich Samstag schaffe ich nicht live, sondern nur real life. Grund erkläre ich euch nachher noch, aber das zweite Spiel nächste Woche schaue ich mir auf jeden Fall komplett live an. Das habe ich seit Jahren nicht mehr gemacht. Nicht mal bei großen Turnieren, wenn die DFB-Elf aufgetreten ist.
Dann mache ich kurz den Sendetipp, weil ich habe mir das vorher auch nochmal durchgeschaut. Samstag 21 Uhr in Lyon, Frankreich gegen Deutschland, live im ZDF, im zweiten deutschen Fernsehen. Und am Dienstagabend 20:45 in Frankfurt das Heimspiel Deutschland gegen die Niederlande. Und ich finde auch gerade... du sagst, die richtigen Gegner sehe ich auch so, weil ja auch gerade Frankreich und die Niederlande sind ja Auswahlteams mit einem ganz, ganz breiten Kader, mit viel Potenzial. Auch da geht es darum, für die Spieler sich zu beweisen, sich für den jeweiligen Auswahltrainer in Stellung zu bringen. Deswegen wird das, denke ich, ganz, ganz spannend. Und ich guck's mir auch an, ich werde es auch sehen und ich darf am Samstagabend sogar arbeiten. Also ich bin ja sogar im Dienst. Also ist auch okay, da mache ich gerne ein Stündchen länger bis um 11 oder
Dienst
kurz nach
Dienst ist Dienst und Schnaps ist Schnaps, Christian, ne?
So, und das heißt auch für euch da draußen die Möglichkeit, eben Samstagabend und Dienstagabend die Spiele. Wir werden beobachten, wie die VfB-Jungs sich schlagen. Und das Wichtigste, und das gilt nicht nur für die 4 nominierten DFB-Akteure, sondern auch für alle 9 aus dem Profikader, die, die momentan unterwegs sind. Das Wichtigste ist, dass sie alle gesund zurückkommen.
So ist es. Und ich schulde euch noch die Erklärung, warum ich das Spiel nicht live sehen kann.
Bitte.
Ich werde in der Schleierhalle sein.
Ach.
Da ist Octagon 55, die 55. Kampfveranstaltung dieser MMA-Serie. Und da kämpft ein gewisser Herr Christian Jungwirth. Ja, über den habe ich die Woche eine große Reportage geschrieben, habe ihn zu Hause besucht, habe mit seiner Frau gesprochen, habe mit alten Wegbegleitern gesprochen, habe ihn einen Tag lang im Training begleitet. Ex-VfB-Jugendspieler, Ex-VfB-Hooligan, Familienvater und mit 36 einer der deutschen MMA-Stars, wenn nicht der Star dieser Szene, kämpft jetzt gegen einen Slowenien, Robert Pukac, heißt der gute Mann. Und wenn ihr nur einen Text bei uns lesen könnt diese Woche, dann würde ich mich freuen, wenn es der wäre. Er hat mir sehr große Freude bereitet, diese Reportage. Ich habe sehr viel Herz da reingelegt in diesen Text und bin sehr gespannt, wie er sich schlagen wird, ja, im wahrsten Sinne des Wortes, werde dort sein. Und dementsprechend gibt es dann Deutschland, Frankreich, Frankreich-Deutschland erst am Sonntagmorgen, Real Life.
In der ZDF-Mediathek.
Zum Beispiel.
Da freut er sich schon. Nee, sehr spannend. Auch die Geschichte mit Herrn Jungwirth, die, wie ich finde, wirklich sehr, sehr lesenswert geworden ist. Und das sage ich nicht nur, weil ich deine Texte mag, sondern weil das wirklich eine spannende, spannende Geschichte ist. Und vor allem mal eine außerhalb des ganz normalen Sport-Business. Die verlinken wir euch auch. Packen wir euch auch noch in die Shownotes. Dann könnt ihr die auch noch nachlesen. Und dann habt ihr, glaube ich, alle Infos pickepacke voll an einem Ort. Die Infos, die gibt's übrigens auch in unserem WhatsApp-Kanal und jetzt kann ich es endlich sagen, ich habe immer, ein paar Wochen lang habe ich das immer so versucht, ein bisschen aufsteigend, erst hatten wir Heidenheim voll, dann hatten wir irgendwann, den HSV und jetzt haben wir es endlich geschafft, jetzt haben wir auch unser Stadion voll gemacht.
So ist es, 60.000 Menschen folgen unserem WhatsApp-Kanal, das ist nichts weiter als Herzle-Augen-Emoji, ja, das ist wirklich sehr, sehr, sehr toll, freut uns sehr, macht uns jeden Tag Spaß, für euch da Inhalte zu generieren. Und wir hoffen, es geht so weiter. Ihr bleibt da bei der Stange und wir werden alles tun, um euch mit bestem Zeug aus unserem Kosmos hier zu versorgen. Nicht nur Inhalte in Form von Links, Artikeln, Videos, Podcasts. Ihr seht auch immer ein bisschen behind the scenes. Ihr seht ein bisschen, wir lassen euch an euch ran. Ja, andersrum, wir lassen euch an uns ran. So ist richtig. Und zeigen, was wir so machen, wie wir das, was wir machen, machen und versuchen so euch viel Spaß zu bereiten und ein bisschen Unterhaltung im Alltag. Teilt unsere Beiträge in euren Gruppen, gebt uns das Fritzle, mein Lieblings-Emoji, neben Mr. Hanky, dem Scheißhaufen und dem CL-Zeichen und der Krokodil, das sind meine 3 Lieblings-Emojis, die ihr bringt.
Ich mag den Stinkefinger auch wenn er vielleicht nicht ganz so hübsch ist, aber auch den kriegen wir manchmal. Aber auch den nehme ich mit einem lachenden Gesicht
auf. Ist auf jeden Fall super nice, ich freue mich jeden Tag da reinzugucken, selbst in meiner Freizeit mache ich es, also es ist immer wieder nice, da zu sehen. Es sind alle Kollegen, die euch da reihum so ein bisschen bespaßen und bespielen und schön, dass es so ankommt.
Und genau dasselbe für euch gilt natürlich auch, wenn es rund um Feedback oder Infos aller Art geht, dann besucht uns gerne auf unseren Kanälen @meinVfB, Facebook, Insta, X und auch auf unserem YouTube-Kanal, denn auch da gibt es dann immer mal wieder was von uns. Unter anderem in dieser Woche hat unser Felix ein paar Shorts zusammengestellt. Ich glaube, du hast mal wieder gezockt, Philipp. Also wir geben euch ein bisschen Content über die Länderspielpause.
Genau. Es gibt wieder lustiges Transferhistorienraten und mehr. Raus aus dieser Folge gehen wir mit dem Kind mit dem Traum. Dennis the Menace. Dennis Undaff hat das letzte Wort. Bitteschön, Bühne frei und bis nächste Woche.
Ciao.
Ja, es macht einfach Spaß, Fußball zu spielen. Mit den geilen Typen in der Kabine. So wie gesagt, Woche für Woche geiles Training, geile Mannschaften. Jeder hat Spaß, jeder ist fokussiert. Und wenn du dann nach dem Training noch so geile Torschussübungen hast mit unserem Torhüter, dann macht es dann natürlich umso mehr Spaß. Und wir versuchen es halt immer ins Spiel zu bringen. Und ich glaube, man sieht die gute Laune, die wir halt haben. Und jeder versteht sich mit jedem, jeder hat Spaß, jeder kämpft für jeden. Und das zeichnet uns gerade richtig aus.
Podcast, der Mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.